ARD Sounds.
Wir sind auf einem Spielplatz. Kein besonderer Spielplatz, bisschen Wiese, Sand, ein Baum. Mitten in der Stadt zwischen Wohnhäusern liegt er. Auf diesem Spielplatz sind mehrere Parkbänke. Und auf einer dieser Bänke sitzt eine Frau. Die ist Ende 20, wir nennen sie Maya. Maya hält ihr Smartphone ans Ohr und sie telefoniert mit einer Freundin. Und sie ist so vertieft ins Gespräch, dass sie gar nicht merkt, dass es langsam dunkel wird.
Und dann habe ich zwei Personen gesehen. Ein Mann, der saß einfach nur da. Und eine Frau, die ist immer so hin und her gelaufen. Also für mich ist die so rumgetigert.
Maya bekommt ein ungutes Gefühl.
Und ich habe dann einfach so realisiert, okay, Moment, stopp. Ich war gerade so voll vertieft in diesem Telefonat. Das ist komisch. Das fühlt sich für mich komisch an und ich habe Angst bekommen.
Ihre Freundin ist immer noch am Telefon.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gerade hier ein komisches Gefühl. Hier sind gerade noch andere Leute auf den Spielplatz gekommen. Es ist dunkel. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann ist die Frau mir hinterhergelaufen. Nicht lange. Also lass es irgendwie 10 Meter gewesen sein. Und das war der Punkt, das hat irgendwas mit mir gemacht. Wo ich einfach auch zum ersten Mal in meinem Leben so Todesangst gespürt habe. Ich hatte Angst, die bringt mich jetzt um.
Hi, zu einer neuen Folge Die Lösung. Und hallo, liebe Nike Hilber.
Hallo Phoebe und hallo an euch, die ihr uns zuhört.
Was so klingt wie ein Psychothriller, ist eine Premiere hier in Die Lösung. Wir sprechen über eine Erkrankung, die wir noch nie hatten im Podcast und das, obwohl sie ganz schön viele betrifft. Das ist eine Erkrankung, die mit vielen Vorurteilen einhergeht und mit denen wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Wir sprechen über Psychosen.
1 bis 2 von 100 Menschen erkranken einmal im Leben an einer Psychose. Ihr kennt alle bestimmt 100 Menschen. Das heißt, ihr kennt statistisch auch alle jemanden, der mal eine Psychose hatte oder mal eine haben wird.
Und trotzdem wird wenig drüber gesprochen. Warum ist das so?
Stigmatisierung. Das liegt auch an den Nachrichten. Da tauchen dann Geschichten von Menschen auf, die in einer Psychose gewalttätig geworden sind, die schlimme Dinge getan haben. Aber die Mehrheit der Menschen handelt in einer Psychose nicht so, dass sie andere gefährden. Wenn, dann gefährden sie eher sich selbst. Aber medial wird das häufig total verzerrt dargestellt.
Was viele von euch wahrscheinlich schon gehört haben, ist Psychosen in Verbindung mit Drogen.
Ja, genau. Das kommt auch vor. Also Substanz- oder drogeninduzierte Psychose heißt das dann. Also dass eine Psychose auf den Konsum von Drogen wie Cannabis, Alkohol, Amphetamine, LSD, Pilze zurückzuführen ist. Manchmal lösen auch Medikamente Psychosen aus, sehr selten, zum Beispiel Parkinson-Medikamente oder Antibiotika. Es ist aber nicht so, dass man automatisch eine Psychose bekommt, wenn man die nimmt. Ja, das ist wichtig. Da spielen viele andere Faktoren mit rein, wie die genetische Veranlagung und auch die Menge spielt eine Rolle und was genau es für eine Droge ist.
Trotzdem eben viele Vorurteile. Ne? Also Psychosen haben die, die Drogen nehmen und wer eine Psychose hat, der ist gefährlich. Wir lernen in dieser Folge eine Frau kennen, die sich hier eben Maya nennt, die diesen Vorurteilen was entgegensetzen will, nämlich ihre eigene Geschichte.
Also ich finde nicht, dass ich verrückt oder irre war. Ich finde es sehr nachvollziehbar, warum ich Dinge anders verstanden habe. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, warum ich die Realität anders wahrgenommen habe, als sie war.
Das ist eben Maya, so will sie genannt werden in dieser Folge. Sie heißt eigentlich anders. Und sie hat sich bei uns gemeldet. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen. Wie das geht, findet ihr in den Shownotes.
Ich habe halt einfach gemerkt, dass man ja einfach in der Gesellschaft auch über viele psychische Erkrankungen redet und ich das cool finde. Also eine Arbeitskollegin, die sagt so, ja, hey, ich habe Depressionen, aber ich komme zur Arbeit und ich bin hier und ja, so dass ihr das wisst, so. Das kann ich nicht machen, tatsächlich. Ich kann nicht sagen, ja, hey, ich hatte übrigens vor 2 Jahren eine Psychose, weil die Menschen damit überfordert sind. Die sind so, also die wissen nicht, wie sie darauf reagieren können, weil die gar nicht wissen, was eine Psychose ist und gar nicht wissen, wie das ausgelöst werden kann. Und auch gar nicht wissen, dass das so jedem Menschen passieren kann.
Maja hatte vor 2 Jahren eine Psychose. Und weil Psychose nicht gleich Psychose ist, sage ich euch gleich am Anfang, was Maja für eine Diagnose hat. Und zwar ist das eine akute, polymorphe, psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie. Boff, das klingt kompliziert. Aber bevor wir euch genau erzählen, was ihr passiert ist und wie das war, kurze Aufdröselung, liebe tiefenpsychologische Psychotherapeutin, Frau Hilber.
Ja, vereinfacht gesagt heißt das, Maja hatte eine vorübergehende Psychose, die abrupt begonnen hat, also innerhalb weniger Tage, und die durch einen schnellen Wechsel verschiedener Symptome gekennzeichnet ist. Und bei so einer akuten Psychose klingen dann diese Symptome meistens wieder vollständig ab. Das ist kurz gesagt auch der Unterschied zu Schizophrenie, weil von einer Schizophrenie spricht man dann, wenn die Symptome länger als einen Monat andauern. Und im Gegensatz zu einer akuten Psychose, so wie Maja sie hatte, ist eine Schizophrenie nicht komplett heilbar. Behandelbar und auch gut behandelbar, aber nicht heilbar.
Das heißt aber, Nike, es gibt quasi spezielle Psychosen und die Schizophrenie ist aber auch eine Psychose. Aber es ist eben eine spezielle Form.
Eine lang andauernde. Also das Wichtigste ist das Zeitkriterium.
Mhm. Genau. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt hier. Was aber nicht heißt, dass Menschen eben kein gutes Leben führen können, sondern es geht trotzdem.
Sehr wichtig, ja.
Wie kommt es zu so einer Situation? Das schauen wir uns jetzt mal an Majas Geschichte an. Es ist Anfang 2024. Maja ist 27 Jahre alt und lebt mit ihrem Freund zusammen in einer kleinen Wohnung in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Sie arbeitet in einer Kita. Der Job ist okay, aber auch nicht zu 100% ihr Ding. Also geht sie auf die Suche nach was Neuem und sie wird recht schnell fündig.
Dann habe ich halt einfach nach Stellen gesucht und habe diese Projektstelle gefunden und habe mich mega gefreut. Ich habe dann direkt gekündigt. Hab mir einen Monat freigenommen, bin in den Urlaub gefahren und habe mich einfach nur gefreut auf diese Projektstelle und dachte mir, das wird cool. Da werde ich irgendwie viele Dinge neu lernen. Da kann ich mich irgendwie entfalten und ja.
Ja, Maja startet mit richtig viel Lust und frisch erholt aus dem Urlaub rein in diese neue Stelle. Was macht sie? Sie soll ein Konzept entwickeln für Sportangebote für Jugendliche. Ihre Stelle ist befristet auf ein Jahr. Das heißt, es muss alles recht schnell gehen. Und Maja weiß auch, da steckt ziemlich viel Geld drin in dem Projekt. Und natürlich, glaube ich, bei diesen befristeten Stellen ist es oft so, dass man sich besonders anstrengt, wenn man denkt, vielleicht geht da noch mehr. Das ist jetzt mal so meine Spekulation hier. Aber sie spürt schnell diesen Druck, ich darf da nichts falsch machen.
Aber mir haben Strukturen gefehlt. Also es gab niemanden, der mich eingearbeitet hat, wenn ich gesagt habe, ich brauche Hilfe, dieses Projekt umzusetzen, weil das Projekt zu groß ist für mich alleine, habe ich diese Hilfe nicht bekommen. Und dann ist es einfach ja irgendwie so ausgeartet, indem Arbeit nicht mehr auf dem Arbeitsplatz war, sondern ich halt auch zu Hause gearbeitet habe und einfach rund um die Uhr nur noch über dieses Projekt nachgedacht habe.
Oh je, also Maja nimmt die Arbeit mit nach Hause und die Frage, wie kann ich dieses Projekt umsetzen, die rotiert Tag und Nacht in ihrem Kopf.
Ich hatte dann so in der 3. Woche hat es angefangen mit den Schlafproblemen und ich wollte aber natürlich in der 3. Woche nicht fehlen auf dem neuen Arbeitsplatz. Das kommt irgendwie nicht gut, wenn man erst so kurz da ist. Und das heißt, ich habe mich zur Arbeit geschleppt, obwohl ich eigentlich keine Kraft dafür hatte.
Aber sie versucht zu funktionieren. Also Maja geht arbeiten, versucht das Projekt zu planen, trifft sich abends mit Freunden und erzählt dort vom Stress in der Arbeit. Ja, und das kennen, denke ich, viele von uns. Aber das ist nicht das Einzige. Majas Oma, die ihr sehr nahe gestanden hat, die stirbt und dann erfährt sie zusätzlich noch von einem schweren Krankheitsfall in ihrer Familie.
Und das sind alles wichtige Punkte für das, was danach passiert, Phoebe. Erstens, Maja hat Stress in der Arbeit. Dann muss sie mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen. Dann wird auch noch jemand krank in der Familie und sie schläft, vielleicht auch eben deshalb, sehr schlecht.
Plus, Maja ist genetisch vorbelastet. Die hat in ihrer Familie mehrere Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und was jetzt passiert, ist ein bisschen extrem. Also Maja schläft schlecht. Und dann schläft sie irgendwann gar nicht mehr.
ist es dann so weit gekommen, dass ich dann 4 Nächte gar nicht geschlafen habe.
4 Tage und Nächte ist Maya wach. So nach der ersten schlaflosen Nacht meldet sie sich krank in der Arbeit. Der Körper ist müde, aber der Kopf, da rotiert es irgendwie immer weiter drin.
In diesen 4 Nächten lag ich halt trotzdem im Bett und habe mich ausgeruht. Und mein Freund lag neben mir, der hat geschlafen. Und ich war so, okay, ist bestimmt nicht so gesund, nicht zu schlafen. Aber ich ruhe mich ja aus. Und dann geht das schon wieder weg von alleine.
Die ersten Nächte bleibt Maya auch noch im Bett liegen, wie sie gerade erzählt hat. Aber irgendwann ist das auch zu anstrengend. Also steht sie auf, macht sich einen Tee, hört Hörbuch oder schreibt To-Do-Listen für die Arbeit. Tagsüber versucht ihr Freund, wir nennen ihn Tim, versucht ihr zu helfen, dieses verflixte Problem in der Arbeit zu lösen.
Ich habe meinem Freund gesagt, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Aber also ich glaube, er hat es nicht so richtig verstanden. Er hat das für sich übersetzt in, sie hatte eine schlechte Nacht. Ja, während ich einfach sehr emotional bin irgendwie, ist mein Freund einfach so der Kopfmensch. Und der war so, das ist ein Problem, das müssen wir lösen. Genau, aber das Problem war halt ja im Endeffekt nicht diese Arbeit, sondern das Problem war ja eigentlich der Schlafmangel.
Schlaflos, wenn Wachsein zum Wahn führt. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht und die packe ich euch in die Shownotes. Hört die gerne mal an. So, an der Stelle ein Wort zu Schlaflosigkeit. Jeder hat ja schon mal eine Nacht durchgemacht und kennt vielleicht so dieses Gaga-Besoffenheitsgefühl oder die Dumpfheit am nächsten Tag. Aber nichts, was jetzt nicht wieder weggehen würde, wenn man sich dann hinlegt und einfach pennt. Was passiert im Kopf, wenn wir 4 Nächte nicht schlafen?
Prinzipiell, unser Körper und unsere Psyche brauchen Schlaf. Und schon nach 24 Stunden Schlafentzug kann unser Gehirn Informationen viel schlechter verarbeiten und wir werden empfindlicher, zum Beispiel was Geräusche angeht. Nach 48 Stunden Schlafentzug schaltet der Körper auf Stressmodus. Herzschlag und Blutdruck steigen, die Körpertemperatur sinkt, wir werden vergesslich. Nach 72 Stunden kann der Schlafentzug dazu führen, dass man empfänglicher wird für wahnhafte Gedanken, Ängste, Paranoia und eben auch für Psychosen.
Und da sind wir wieder bei Maya. Die hat mittlerweile 4 Nächte nicht geschlafen. Es ist wieder Abend, ein Abend im Februar. Mayas Freund Tim ist ins Fußballtraining gegangen und Maya beschließt, eine Runde um den Block zu gehen und dabei mit einer Freundin zu telefonieren.
Weil ich ja auch gemerkt habe, mir geht's nicht gut. Ich muss da mal drüber reden und habe ihr einfach erzählt, ja, ich habe jetzt diesen neuen Job angefangen, der ist irgendwie anstrengend und ich schlafe jetzt einfach nicht mehr gut. Meiner Familie geht's auch nicht gut.
Und so geht Maya mit ihrer Freundin am Ohr spazieren durch die Straßen, dann auf einen Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung und da setzt sie sich dann auf eine Bank und telefoniert weiter. Sie redet bestimmt 1 Stunde lang mit ihrer Freundin und ist so vertieft ins Gespräch, dass sie nicht merkt, dass es dunkel geworden ist. Und sie ist auch nicht mehr allein auf dem Spielplatz.
Und dann habe ich 2 Personen gesehen. Und das waren 2 Obdachlose, die so immer auf dem Spielplatz sind, die da halt übernachten. Ein Mann, der keine Wohnung hat, der saß einfach nur da, auch weiter weg. Und eine Frau, die war auch in Entfernung zu mir, aber die ist immer so hin und her gelaufen. Also für mich ist die so rumgetigert. Und ich habe dann einfach so realisiert, okay, Moment, stopp. Ich war gerade so voll vertieft in diesem Telefonat. Das ist komisch. Das fühlt sich für mich komisch an und ich habe Angst bekommen.
Auch das kann man ja irgendwie noch so nachvollziehen, oder? Also so ein unangenehmes Gefühl im Dunkeln am Spielplatz, mit diesen beiden Personen, wo man auch nicht weiß, wie sind die eigentlich drauf. Und das sagt sie dann auch zu ihrer Freundin am Telefon.
Ich habe gerade hier ein komisches Gefühl. Hier sind gerade noch andere Leute auf den Spielplatz gekommen. Es ist dunkel. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann ist die Frau mir hinterhergelaufen. Nicht lange. Also lass es irgendwie 10 Meter gewesen sein. Und das war der Punkt, das hat irgendwas mit mir gemacht. Wo ich einfach auch zum ersten Mal in meinem Leben so Todesangst gespürt habe. Ich hatte Angst, die bringt mich jetzt um.
Und Maya hastet nach Hause. Ihre Wohnung ist ja direkt gegenüber vom Spielplatz. Ihre Freundin ist weiterhin am Telefon. Die bekommt von Mayas Todesangst aber nichts mit. Als Maya in der Wohnung ist, die Tür zumacht, sagt sie zu ihrer Freundin, dass sie jetzt zu Hause ist, dass alles gut ist und die beiden legen auf. Aber es ist eben nicht alles gut. Die Angst vor der Frau im Park ist immer noch da.
Und ich konnte mich in der Wohnung einfach nicht beruhigen. Also ich hatte das Gefühl, die kommt jetzt irgendwie rein und was sehr unrealistisch ist. Sie hat gar nicht die Möglichkeit, in meine Wohnung zu kommen und einzubrechen. Aber das war ja auch der Punkt, wo es dann einfach bei mir gekippt ist mit dem ganzen Schlafmangel und dem ganzen Stress. Genau, und ich hatte einfach Angst und eine ganz, ganz heftige Panikattacke.
Hier beginnt also Mayas akute Psychose. Kannst du mal beschreiben, was da genau passiert, Nike?
Bei einer akuten Psychose bricht die Organisation des Ichs in sich zusammen. Die Grenze zwischen dem Ich und anderem verschwimmt und wird durchlässig. Also Maya sieht ja diese Frau und kann dann nicht mehr realistisch einschätzen, ob die Frau ihr jetzt was antun wird oder nicht. Also da wird alles schwammig und sie kann nicht mehr klar sagen, ist ihre Angst jetzt berechtigt oder nicht. Und diese psychische Überforderung resultiert dann in wahnsinniger Todesangst.
Wahnsinnig im tatsächlichen Sinn. Also Maya hat Wahnvorstellungen. Das, was sie denkt und spürt und das, was wirklich passiert bzw. nicht passiert, die Frau will ihr ja gar nichts antun, passen nicht mehr zusammen, oder?
Genau, hier muss ich unbedingt aus dem Buch Psychodynamische Psychotherapie der Schizophrenien, geschrieben unter anderem von Dorothea von Häbler, zitieren. Das ist eine der führenden Forscherinnen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Psychosen geht. Zitat: Das Ich verliert den ordnenden und hierarchisierenden Überblick. Gedanken drängen und sind nicht mehr zu stoppen. Die Realitätsprüfung ist erschwert. Was gedacht wird, wird als real erlebt, also Vorstellung und Wahrnehmung fallen ineinander. In dem Buch wird dieser akut psychotische Zustand, wie Maya ihn auch erlebt, mit einer chemischen Verbindung verglichen, bei der allerdings alle Bindungen gelöst wurden, also freie Energie entsteht und diese Elemente dann im Grunde mit allem reagieren können und nicht mehr so richtig eine Unterscheidung zwischen Realität und Vorstellung besteht.
Mhm. Das erinnert mich an jemanden, den ich kenne, der im frühen Erwachsenenalter eine Schizophrenie entwickelt hat und der mir mal erzählt hat, naja, ich saß in der U-Bahn und ich dachte, ich kommuniziere jetzt mit Snoop Dogg. Und dann hat Snoop Dogg geantwortet. Und jeder Mensch in der U-Bahn war Snoop Dogg und hat mit mir gesprochen.
Genau. Also das, was im Kopf passiert, wird als real erlebt.
Also Snoop Dogg ist ein US-amerikanischer Rapper, ist ein Superstar, ne? Für die, die den nicht kennen. Maya merkt in dem Moment in ihrer Wohnung schon, dass etwas gar nicht stimmt mit ihr. Sie ruft ihren Freund Tim an, der ja noch beim Sport ist, und schreibt ihrer Schwester Mia. Die kommen beide so schnell sie können, sind eine Stunde später bei Maya. Es folgt Nacht 5 ohne Schlaf. Maya hat immer wieder Panikattacken. Tim und Mia kümmern sich abwechselnd um sie, versuchen sie zu beruhigen. Mit Wärmflasche, mit Schokolade. So schlimm die Situation ist, so gut, dass Maya Menschen bei sich hat, die sich genau da um sie kümmern. Ich frage mich, wie das ist, wenn Menschen alleine durch müssen durch so einen Zustand.
Da wird auch wieder deutlich, wie mega wichtig ein funktionierendes soziales Netz ist. Das muss auch gar nicht die Familie sein. Gute Freundschaften oder auch einfach eine Nachbarin, wo man weiß, hey, da darf ich klingeln im Ernstfall.
Der nächste Morgen. Maya geht's immer noch schlecht. Freund und Schwester bringen sie zur Hausärztin. Und dort erzählt sie, was passiert ist und wie es ihr geht. Und die Hausärztin, die stellt ihr dann folgende Frage.
Haben Sie Selbstmordgedanken? Und dann habe ich ja gesagt. Also, ich war, glaube ich, nie selbstmordgefährdet. Ich habe das eher so verstanden wie, ich bin lebensmüde. Ich hatte das Gefühl, ich ertrinke. Ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Also ich bin ja kein Fisch, ich bin ja nicht im Wasser. Aber es hat sich für mich angefühlt, dass ich nicht leben kann.
Maya sagt also zu ihrer Hausärztin, dass sie diese lebensmüden Gedanken hat. Und die schickt Maya daraufhin direkt in die psychiatrische Klinik.
Ja, das ist auch sinnvoll, einfach damit Maya gut aufgehoben ist und ihr direkt geholfen werden kann, falls sich ihre derzeit noch eher passiven Suizidgedanken in konkrete Pläne verwandeln und Maya sich dann wirklich selbst gefährdet.
Sie kommt auf die offene Station in ein Vierbettzimmer. Kurz zur Erinnerung, es ist Tag, also normaler Betrieb auf der Station. Alle sind wach, freundlich zu Maya, erklären ihr, wann und wo es Essen gibt, stellen ihr ein Glas Wasser hin, kümmern sich. Und Maya, die hat ja immer noch nicht geschlafen. Die kann einfach nicht mehr.
Ich habe in mein Kissen geweint, weil ich konnte jetzt nicht so krass heulen. Da waren ja noch andere Menschen, die mich hören.
Eine Patientin, die mit Maya auf dem Zimmer ist, bekommt mit, dass es Maya so schlecht geht. Vielleicht will sie sie trösten. Auf jeden Fall sagt sie:
Alles gut, lass es raus. Geht aus dem Zimmer, um mir Ruhe zu geben. Und ich bin einfach nur wütend. Und dann werfe ich dieses Glas an die Wand. Und es geht kaputt.
Und dann geht alles ziemlich schnell. Sie kommt auf die geschützte Station. Auf dieser Station kommt Maya wieder in ein Vierbettzimmer. Mit ihrem Zimmer sind Patientinnen und Patienten, denen es deutlich schlechter geht als denen auf der offenen Station, die sehr starke Depressionen haben. Die Frau im Bett neben ihr zum Beispiel, die hat die ganze Zeit die Decke über den Kopf gezogen.
Das ist einfach krasser und ich habe einfach nur die Atmosphäre wahrgenommen und habe einfach gemerkt, ich kann hier nicht schlafen, ich kann mich hier nicht sicher fühlen. Ich habe Angst vor denen.
Ja, und dann trifft Maya eine Entscheidung, und zwar zu gehen. Sie entlässt sich selbst und fährt allein mit der U-Bahn nach Hause.
Hui, da hätte ich mir schon gewünscht, dass jemand dabei ist, wenn ich das so höre. Aber wenn Patientinnen oder Patienten nicht akut eigen- oder fremdgefährdend sind und kein Unterbringungsbeschluss vorliegt, können sie sich selbst entlassen.
Das ist erstaunlich, ne? Weil sie auf die geschützte Station gekommen ist, wegen diesem Glaswurf, und dann kann sie aber nach Hause gehen. Aber so sind die Regeln. An der Stelle ist wichtig zu sagen, Maya hat noch keine Diagnose von der Klinik bekommen. Sie weiß nicht, dass sie mitten in einer akuten Psychose steckt, und auch die Klinik weiß zu dem Zeitpunkt noch zu wenig über Mayas Zustand. Dann ist sie wieder zu Hause, in der Wohnung. Freund Tim ist da. Mia, ihre Schwester, hat sich ein Hotelzimmer in der Nähe genommen, weil Maya sie weggeschickt hat. Sie will ihre Ruhe haben. Sie hofft, dass sie sich zu Hause endlich erholen kann, endlich schlafen und zur Ruhe kommen. Aber es wird wieder Nacht und es geht ihr nicht besser. Im Gegenteil.
Also in der Nacht, würde ich einfach sagen, hat die Psychose ihren Höhepunkt. Und ich erleide einen kompletten Kontrollverlust. Also ich habe bis dahin ja immer noch geschafft, der Ärztin zu sagen, hallo, hier bin ich, ich brauche Hilfe, ich will, also so. Ich habe es immer noch geschafft, dem Arzt zu sagen, nein, ich fühle mich hier nicht wohl, ich will nach Hause, ich brauche Schlaf. Ja, und da kommt es aber zum kompletten Kontrollverlust und ja, zum Höhepunkt meiner Psychose, wo ich dann ja so richtig krasse Wahnvorstellungen habe. Und auch Dinge anders interpretiere, als gesunde Menschen das interpretieren würden.
In Mayas und Tims Wohnung sind alte Heizkörper verbaut. Ihr kennt das bestimmt. Die machen manchmal so Knackgeräusche oder Klopfen. Und Maya denkt, das ist nicht einfach nur ein Klopfen, das ist was anderes.
Und dass ich aber dann das nicht mehr verstanden habe, als das ist die Heizung, die macht das. Sondern ich habe ja an dem Abend meine Schwester rausgeschmissen. Und das hat mich dann halt zusätzlich psychisch belastet, weil ich habe gemerkt, meine Schwester will eigentlich bei mir sein, aber mir ist das zu viel und keine Ahnung. Und ich habe dann das ja fehlinterpretiert in, meine Schwester kommt jetzt irgendwie zurück, ist in der Wohnung über mir und macht diese Klopfgeräusche, um mit mir zu sprechen.
Also Maya weiß heute, das waren Wahnvorstellungen. Sie weiß, dass ihre Schwester im Hotel ist, aber in diesem Moment fühlt sich das echt an. So echt, dass sie auch ihrem Freund davon erzählt.
Und mein Freund hat gesagt, das ist einfach nur die Heizung, die macht die Geräusche. Das ist so ein bisschen wie ein Mensch, der Demenz hat. Also die kann das jemand sagen, dass das nicht die Realität ist, aber also für mich hat sich das ja zu 100% real und wirklich angefühlt.
Lass uns das an der Stelle mal kurz klarziehen, Niki, das, was Maya da beschreibt. Dieses Fehlinterpretieren von einem Geräusch, das sich aber total real anfühlt, das ist jetzt eine Wahnvorstellung, oder? Und wie unterscheidet sich eine Wahnvorstellung von einer Halluzination?
Wahn ist eine Denkstörung, eine falsche Überzeugung. Bei einer Halluzination sehen oder hören die Person etwas, das in Wirklichkeit nicht da ist. Also zum Beispiel Tiere, die im Raum sind oder ähnliches. Also wenn Maya sich das Klopfen der Heizung nur eingebildet hätte, dann wäre es eine Halluzination gewesen. Aber die hat ja tatsächlich Geräusche gemacht. Maya hat allerdings diese Geräusche mit ihrer Schwester gedanklich verknüpft.
Es ist auch eine Fehlinterpretation dann gewesen.
So wie sie auch selbst sagt, ja.
Es bleibt in dieser Nacht nicht nur bei der klopfenden Heizung. Maya hat weiterhin Angstzustände und Panik und sie will immer wieder raus aus der Wohnung. Tim sperrt sogar zur Sicherheit die Wohnungstür ab, weil er Angst um Maya hat.
Und ich bin dann immer wieder zur Tür gelaufen, habe versucht rauszugehen, dann gemerkt, aha, die ist abgeschlossen, ich kann nicht. Ich gehe wieder ins Bett, ich versuche zu schlafen, ich kann nicht. Ich brauche Luft, ich versuche rauszugehen, ich kann nicht. Ich kriege viele Panikattacken, ich kriege so wenig Luft, dass ich fast kotzen muss. Mein Freund hat da, glaube ich, auch so richtig verstanden, okay, das ist nicht mehr gesund. Das haben wir noch nie erlebt. Ja, das ist eine Psychose.
Tim, Mayas Freund, nimmt ja in dieser Nacht eine ganz wichtige Rolle ein. Also nicht nur Maya, sondern auch er sind mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Woran merke ich als angehörige Person, das ist jetzt eine Psychose? Und was mache ich dann?
Als Angehöriger oder Angehörige merkt man dann, da stimmt irgendwas nicht. Also die Person verhält sich komplett anders als sonst, hört oder sieht Dinge, die nicht da sind, hat massive Ängste. So dieser krasse Wechsel zu sonst, also im Vergleich zum, ich sage jetzt mal, Normalzustand, da sollte man hellhörig werden. Und in so einer akuten Psychose ist es schon wichtig, dass dann wirklich jemand da ist und unterstützt. Natürlich reicht das nicht. Oft braucht es dann auch wirklich psychiatrische Hilfe.
Und jetzt noch eine Frage, geht es auch in leichter Form oder ist eine Psychose eben sowas Starkes? Also kann man sich auch denken, jetzt entwickelt eine Person irgendwie so einen leichten Verfolgungswahn?
Wenn du dir unsicher bist oder dich jetzt halt irgendwie bei der Folge fragst, hatte ich mal eine Psychose oder nicht, dann lass es einfach abklären, weil selbst kann man das eigentlich nicht. Und ein bisschen paranoid sind wir alle. Na, also das ist ja immer so diese Waagschale bei psychischen Erkrankungen. Es ist ja alles, was wir auch haben, aber es ist halt stärker ausgeprägt.
Das merkt Tim auch, ja, dass das stärker ausgeprägt ist in diesem Moment. Irgendwann mitten in der Nacht ruft er einen Rettungswagen und der bringt Maya zurück in die Klinik. Zurück auf die geschützte Station und zurück in dasselbe Vierbettzimmer. Ja, so krass, denke ich mir. Das Zimmer, wo Maya so viel Angst hatte vor den anderen Patientinnen. Und Maya darf sich jetzt selbst nicht mehr entlassen aus der Klinik wie beim letzten Mal.
Maya kann jetzt eben nicht einfach sagen, ich gehe nach Hause. Das heißt, in ihrem Fall greift jetzt ein Unterbringungsbeschluss. Also, dass sie zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer für eine bestimmte Zeit in der geschützten Einrichtung bleiben muss.
Das ist für viele Menschen eine starke Grenzüberschreitung, die sie da erleben.
Genau, und gerade, was es so tricky macht, ist ja, dass Menschen, die in einer akuten Psychose zum Beispiel paranoide Ängste entwickeln, sich ja wirklich verfolgt fühlen oder anderen gegenüber schon sehr misstrauisch werden können. Und dann gehen sie in die Psychiatrie und wollen sich Hilfe holen. Und im schlimmsten Fall, also wenn sie sich zum Beispiel selbst oder anderen gegenüber gewalttätig verhalten, dann müssen sie ja im Rahmen dieser Psychose, in diesem Klinikaufenthalt fixiert werden. Und dann fühlen sich diese Menschen natürlich in ihrem Wahn bestätigt, ausgeliefert, hilflos und auch gedemütigt, was dann im weiteren Verlauf auch eine traumatische Qualität annehmen kann. Also es ist keine einfache Angelegenheit.
Und es ist uns wichtig, an dem Punkt zu erwähnen, dass das natürlich mehrere Ebenen hat, die da jetzt zusammenkommen.
Genau.
Also Maya hat jetzt eben diesen Unterbringungsbeschluss und sie muss in diesem Vierbettzimmer bleiben. Neben ihr liegt immer noch die Patientin vom letzten Mal, die die Decke über den Kopf gezogen hat. Und Maya, die zu dem Zeitpunkt immer noch Wahnvorstellungen hat, die denkt,
unter dieser Bettdecke liegt jetzt meine Schwester. Die ist doch für mich da. So. Und dann gehe ich da hin und mache diese Decke hoch und denke, meine Schwester ist da und ich will Liebe, ich will Umarmung, ich möchte mich sicher fühlen. Und dann ist da einfach eine Frau mit sehr starken Depressionen, sehr alt, auch Falten, weiße Haare, und die schreit mich an, weil ich ja gerade eine Grenze überschreite, die ja für alle verständlich ist. Aber ich dachte, da ist meine Schwester, ich gehe nicht zu wildfremden Leuten und will die umarmen, so. Und dann habe ich die Decke hochgemacht und sie schreit mich an und ich erschrecke mich und ich kriege Angst und gehe in mein Bett. Und eigentlich sollte ja dann auch so ein Lerneffekt stattfinden. Unter der Bettdecke ist nicht meine Schwester. Hat aber nicht. Ich habe das bestimmt 2-3 Mal gemacht.
Maya denkt immer wieder, da liegt meine Schwester neben mir im Bett. Und die Klinik reagiert mit einem Einzelzimmer. Maya kommt zunächst in ein sogenanntes Beobachtungszimmer mit so einem Fenster, wo das Personal immer von draußen reinschauen kann. Aber es ist endlich ruhig und Maya kann nach fast einer Woche Schlaflosigkeit endlich schlafen.
Also ich habe da eigentlich von diesem Beobachtungszimmer fast einen Filmriss. Ich habe so krass geschlafen, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich gegessen habe, ich erinnere mich nicht, dass ich getrunken habe. Duschen war ich auch nicht.
Maya hat zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr starke Medikamente bekommen. Ist die Gabe von Medikamenten bei Psychosen gängig?
Ja, Medikamente sind definitiv eine sehr wichtige Säule bei der Behandlung von akuten Psychosen. Vor allem um diese ganz akuten Symptome, in Mayas Fall die Wahnvorstellungen, die Ängste, dieser krasse Schlafmangel nach 5 Tagen, dieses Aufgewühltsein zu behandeln. Sie beschreibt es ja auch, ne? Sie hat dann einfach nur geschlafen. Das war einfach mal dringend nötig. Und dann gibt's nach der Akutphase natürlich auch noch wichtige Punkte in der Behandlung fernab von Medikation.
Über die sprechen wir gleich noch. Wir sind ja immer noch mit Maya in der Klinik. Die nächsten Tage, die verschwimmen. Sie schläft und schläft. Jeden Tag besuchen sie ihr Freund Tim, ihre Schwester Mia und ihre Mama. Langsam erholt sie sich.
Also es ist überhaupt kein Gefühl, jetzt geht's mir wieder gut. Aber es ist ein Gefühl von, jetzt kann ich atmen. Jetzt habe ich das Gefühl, nicht mehr zu ertrinken. Jetzt kann ich wieder leben.
Nach ein paar Tagen kommt Maya dann in ein normales Einzelzimmer ohne Beobachtungsfenster.
Also ich weiß noch ganz genau, wie das aussah. Das war ein schönes Zimmer mit einem bequemen und schönen Bett und sehr vielen Fenstern. Es war sehr hell, die Wände waren weiß. Ich glaube, meine Mama hat mir auch, die hat mir ein Malbuch mitgebracht und Blumen standen da auch. Also es war nicht zu Hause, aber es war okay. Hier kann ich mich wohlfühlen. Und ich bin wieder ein Stück ich einfach. Also ich kann auch wieder Hunger spüren. Ich konnte wieder spüren, wann ich Durst habe. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte mir so, du solltest mal duschen und du solltest deine Haare frisieren. Vielleicht auch ein bisschen Rouge auflegen. Also einfach so Self-Care. Ja.
Die von euch, die mal im Krankenhaus waren, eine Operation hatten, ja, wo man wirklich so tagelang sich wirklich nicht um sich selbst kümmern kann. Und dann so der erste Blick in den Spiegel und man denkt sich, ah, okay, ich bin wieder da, hallo. So muss ich das vielleicht anfühlen. Und eben auch so die Hygiene beginnt wieder und damit geht's einen Schritt nach vorne. Du hast am Anfang der Folge dieses Zitat vorgelesen, dass in einer akuten Psychose, ich versuche es mal irgendwie zu formulieren, das Ich so ein Stück weit auseinanderfliegt. Und da beschreibt ja Maya jetzt, wie das Ich sich wieder zusammenfügt, oder?
Ja, genau. Die davor frei herumschwirrenden chemischen Teilchen, um bei dem Bild zu bleiben, finden sozusagen wieder zueinander. Und das Ich wirkt wieder ordnend. Ne? Sie kann wieder was essen, sie kann wieder Durst spüren, sie schläft wieder und da kehrt Ruhe ein.
So ein kleines Detail, was Maya uns noch erzählt hat und was ihr viel bedeutet hat, hat sie in diesem Einzelzimmer an der Wand gefunden. So eine kleine Kritzelei.
Wie irgendwie, du bist in der Schule und jemand kritzelt was an die Toilettentür. Und also sonst waren auch die Wände komplett sauber. Und da stand nur Fuck you und dann durchgestrichen und über das Fuck you, feel you. Ja, also dieser Spruch hat mich begleitet.
Fuck you, feel you. Eine Botschaft, die eine andere Patientin oder ein anderer Patient auf dieser Wand irgendwann mal hinterlassen hat. Fuck you, feel you. So nennt Maya dann sogar eine Playlist mit Songs, die sie durch die verschiedenen Phasen nach der akuten Psychose begleitet haben. Weil direkt danach bekommt Maya eine Depression. Das passiert ziemlich häufig nach einer Psychose. Maya beschreibt mal, warum das so ist.
Eine Psychose ist so anstrengend für den Kopf und für den Körper, dass der Mensch so erschöpft davon ist, dass der danach Depression hat. Also ich habe auf jeden Fall jeden Tag einmal geweint. Auch manchmal doll, manchmal nicht doll. Manchmal war es nur eine Träne. Aber ja, also ich habe einfach jeden Tag geweint und war einfach traurig, dass mein Leben sich nicht schön anfühlt.
Maya ist insgesamt circa 6 Wochen in der Klinik, davon 15 Tage auf der geschützten Station. Und als sie die Klinik verlässt, ist sie noch eine ganze Weile krankgeschrieben. Sie bekommt schnell einen Platz bei einer Psychotherapeutin und sie nimmt weiterhin Medikamente. Heute, 2 Jahre später, keine Medikamente mehr, aber sie macht weiterhin alle 2 Wochen Therapie. Ist so die Kombi aus Medikamente, Therapie und auch einem Umfeld, das unterstützt, der Schlüssel bei der Behandlung, Nike?
Ja, sie hat ja von Anfang an eine sehr enge Unterstützung von ihren Liebsten gehabt. Das ist erstmal super wichtig. Bei anderen Menschen können das auch Sozialpädagogen sein oder Wohngruppen, in denen die Menschen mit Psychosen dann aufgefangen werden. Also wichtig ist schon ein Umfeld, wo man weich fallen kann.
Mayas Geschichte ist an der Stelle noch nicht zu Ende. Eigentlich geht sie erst richtig los. Sie legt nämlich einen richtigen Neustart hin. Sie schließt eine Ausbildung zur Bewegungstherapeutin ab, zieht mit ihrem Freund in eine neue Wohnung, in eine neue Stadt sogar, und sie beginnt einen neuen Job als eben Bewegungstherapeutin, in dem sie viel mit Kindern zusammenarbeitet. Ihr Traumjob, sagt sie.
Und ich bin einfach total dankbar, dass ich an dieser Krankheit gewachsen bin und gelernt habe und viel besser mich um mich kümmern kann. Also heute geht's mir gut. Ich würde mich psychisch gesund nennen. Also ich lebe gerade in einer Stadt, die ich mag, die ich mir auch ausgesucht habe. Ich habe die schönste Wohnung, in der ich jemals gelebt habe. Wo ich so richtig stolz bin, irgendwie so Freunde und Familie einzuladen. Also ich bin gerade fein mit mir. So habe ich mir irgendwie mein Leben vorgestellt.
Und Maya hat auch viel gelernt dadurch, vor allem auch besser auf sich aufzupassen. Sie meldet sich jetzt krank, wenn sie eine Nacht schlecht geschlafen hat, und sie achtet mehr auf sich. Außerdem, sagt sie, ist sie auch selbst jetzt grundsätzlich sensibler gegenüber psychischen Erkrankungen. Und das hilft ihr natürlich auch in der Arbeit als Bewegungstherapeutin mit Kindern, die auch teils psychisch erkrankt sind. Das ist Mayas Geschichte, und so kann eine akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie ablaufen. Vereinfacht gesagt, eine akute Psychose, und so kann sie vor allem auch ausgehen, nämlich gut. Herzlichen Dank, Maya, für dein Vertrauen und dafür, dass du uns deine Geschichte hier erzählt hast.
Vielen lieben Dank auch von mir.
Wenn ihr uns auch eure Geschichte erzählen wollt, ihr Feedback oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 oder ihr schreibt eine Mail an die.loesung@br.de. Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert uns. Wir freuen uns über Sterne und freundliche Bewertungen im Podcatcher eurer Wahl. Und wir beenden diese Folge heute etwas anders als sonst. Wir haben ja auch anders angefangen, nämlich mit einem Lied, das uns Maya geschickt hat. Es ist von einer Sängerin namens Magda und heißt Brich mich. Maya hat uns erzählt, das klingt wie der Soundtrack zu ihrer Geschichte.
Groß bin ich, wenn nur einer an mich glaubt. Groß bin ich, wenn ein Traum mir den Schlaf raubt. Stark bin ich, weil ich müde werden darf. Stark bin ich, weil ich einmal mehr versah. Sag's mir einmal.
Wie ein Soundtrack zu ihrer Story. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Ja, morgen bin ich wieder ganz, sag's mir einmal.
Die Autorin der Folge ist Franziska Timmer, Redaktion Nicole Ficuccello. Mitarbeiterin der Woche ist Disponentin Alina Rosenheinrich. Seid ihr so richtige Foodies oder einfach nur interessiert an Ernährung und der ganzen Wissenschaft dahinter? Dann habe ich einen spannenden Podcast für euch. Und zwar die NDR Ernährungsdocs. Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann trifft auf die drei erfahrenen ErnährungsmedizinerInnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern viele Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Aktuelle Studien gibt's auch und natürlich immer auch ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr in ARD Sounds. Die erste Folge verlinke ich euch in den Shownotes.